Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Roger Federer gegen Novak Djokovic. So lautet das Finale des Wimbledon Herreneinzels 2019. Roger Federer gewann in einem jetzt schon Klassiker gegen Rafael Nadal in 4 Sätzen. Auch Novak Djokovic setzte sich in 4 Sätzen durch gegen Roberto Bautista. Gut, darüber müssen und wollen wir sprechen. Herzlich willkommen zur neuen Erdbeerzeit hier, unserem Daily von Chip and Charge auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und sich jetzt auch ein bisschen beruhigt von dem Match zwischen Federer und Nadal, Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Ich weiß, du magst keine Superlative, aber das, was wir heute gesehen haben zwischen Roger Federer und Rafael Nadal, das war schon mal wieder richtig gut. Ja, und ich weiß auch, ich habe gesagt, ich möchte mal andere Spieler gewinnen sehen. Die beiden liefern halt doch noch immer zuverlässig ab.
Das Match wird auf jeden Fall dem Hype gerecht. Und wir hatten natürlich im Gegensatz zu Paris auch Bedingungen, in denen beide komplett ihr Spiel durchziehen konnten oder zumindest in der Theorie durchziehen konnten. Und ich denke, das war dem Match sehr zuträglich. Und ich denke, wenn wir hier Schulnoten verteilen, dann können wir auch mal besser als ein gut Minus geben.
Können wir?
Ich denke schon, oder?
Ich denke, das ist drin. Roger Federer und Rafael Nadal haben sich zum ersten Mal seit 2008, seit dem Finale gegenübergestanden, hier in Wimbledon. In einem Halbfinale vorher hatten sie 3-mal in Wimbledon das Finale gegeneinander gespielt, 2006, 2007, 2008. 2006 und 2007 hatte Federer gewonnen, 2008, wie gesagt, in diesem überragenden Match damals, dann Rafael Nadal. Und sie beide trafen heute aufeinander in einem Match, was vorher schon von vielen mit sehr viel positiver Stimmung erwartet worden war, weil beide hier insgesamt einen guten Eindruck hinterlassen hatten. Und eigentlich hatte man das Gefühl, ja, die beiden können hier abliefern. Was sie dann aber abgeliefert haben, war ein Spiel auf allerhöchstem Niveau. Und das ging eigentlich vom ersten Moment an los. Wenn wir so ein bisschen Parallelen finden wollen zwischen dem Match von 2008 und 2019, ich meine, es sind 11 Jahre vergangen, dann finden sich gar nicht so viele Parallelen, weil beide Spieler haben sich unglaublich weiterentwickelt und wir haben zwischendurch dann auch mal die Frage bekommen auf Twitter, warum halten die beiden sich so gut und warum hält sich Djokovic dann auch noch mit so gut da oben? Und es ist vielleicht die Antwort, dass sich alle drei immer wieder neu erfinden, weil das Spiel, was wir heute gesehen haben, das war ein kompletter Gegensatz zu dem Match, was wir 2008 gesehen haben.
Also A, haben wir hier natürlich andere Bedingungen, das müssen wir immer sagen, dass es damals, obwohl es der Finaltag war, wahrscheinlich schneller war. Wir haben keine Daten, um das zu belegen, aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass das der Fall ist, wenn man generell sich solche Sachen wie Aststatistiken anschaut, zum Beispiel etwas, wo Tennis Abstract mitarbeitet und die gehen davon aus, dass es damals schneller war als hier. Lustigerweise war dieses Match aber etwas surfdominierter, was an Rafael Nadal liegt. Rafael Nadal hat seinem Aufschlag ein paar Kilometer hinzugefügt, ist in der Lage, Punkte schneller zu beenden. Und wenn man dann hier zum Beispiel heute über die Statistiken schaut, dann hatte Federer in den Sätzen 1, 3 und 4 jeweils einen Punkt mehr bei den kurzen Ballwechseln, also 0 bis 4 Schläge. Nur im zweiten, da hat er dann klar den kürzeren gezogen gegen Nadal. Aber das zeigt schon, wir hatten hier 3 Sätze auf Augenhöhe und das Match musste in den langen Ballwechseln gewonnen werden. Aber das Pari wurde eben erst geschaffen in den kürzeren Ballwechseln. Und das war 2008 nicht so. Da war Federer der bessere Aufschlagspieler und hat sich im Endeffekt dadurch primär überhaupt im Match gehalten. Und hier hat er heute eher eine Ausgangslage geschaffen, um das Match zu gewinnen.
Bevor wir auf das Match kommen, dann lass uns doch nochmal gerade darüber sprechen, wie die beiden sich weiterentwickelt haben, weil sie haben in den Jahren eine Entwicklung genommen. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, als wir nach der langen Pause von Roger Federer nach dem Halbfinale 2016, was er verloren hatte gegen Milos Raonic in Wimbledon und das halbe Jahr dann ausgefallen war. Wir haben damals darüber gesprochen, wie er quasi wie ein neuer Spieler rausgekommen war bei den Australian Open 2017. Er ist früher auf die Rückhand draufgegangen, hat sich nicht mehr so zurückdrängen lassen von Rafael Nadal und hat dort dann so ein Gleichgewicht hergestellt, gerade weil er früher von der Vorhand von Rafael Nadal in seiner Rückhand immer wieder nach hinten gedrängt worden ist. Er hat sich also weiterentwickelt, spielt viel, viel aggressiver die Rückhand, spielt viel näher an der Grundlinie die Rückhand. Rafael Nadal seinerseits wartet nicht mehr so viel ab. es wird immer vom One-Strike-Tennis oder vom First-Strike-Tennis gesprochen. Auch Rafael Nadal hat das verinnerlicht. Und so ging es dann ja auch im ersten Satz. Es war ja zwischendurch ein Match, was eher an Isner gegen Anderson erinnert hat und nicht an Rafael Nadal gegen Roger Federer. Also beide haben in ihrer Karriere dann ja auch unglaubliche Entwicklungen in ihrem Spiel dann noch mehr mal reingenommen. Sie gehörten damals schon zu dem Besten, was es gibt im Tennis, gehören heute noch zu dem Besten, was es im Tennis gibt. Und das ist natürlich dann auch mit dazu zu erklären, dass sie sich ständig weiterentwickeln.
Ja, aber dass sie natürlich auch die Voraussetzungen haben, um sich weiterzuentwickeln. Ja, genau. Es gab hier einen Bericht, ich glaube, ich habe ihn schon zwei, dreimal erwähnt, während des Turniers im Sunday Telegraph, vor dem Turnier, relativ kleiner Bericht, wo eingegangen wurde darauf, wie sich einige der Spitzenspieler, vor allem bei den Herren, weiterentwickeln, und das ist, indem sie mit Statistikfirmen zusammenarbeiten. Und Federer wurde als einer der Spieler in den Raum gestellt, der, es wurde nicht so konkretisiert, aber anscheinend sechsstellige Beträge dafür zahlt, dass er exklusiv Daten während eines Turniers bekommt, dazu, wie er spielen soll. Und diese Daten wurden auch als ein Grund genannt, warum er es geschafft hat, dass das direkte Duell gegen Nadal in den letzten zweieinhalb Jahren umzudrehen. Und da wurde ihm anscheinend eben zum Beispiel empfohlen, die Rückhand einfach also eben nicht mehr so viel zu slicen, nicht mehr so defensiv auf der Rückhand, sondern mehr auf den Angriff zu gehen. Und das haben wir heute gesehen. Und Nadal hat dann in der Pressekonferenz auch gesagt, dass er nicht mehr so spielen würde wie gegen Federer damals. Also versuchen würde, sich primär die Rückhand vorzunehmen, weil die Rückhand einfach besser und stabiler geworden sei. Und das war für ihn ein Unterschied. Er meinte, er würde ihn eher wie einen normalen Gegner spielen. Und unter Umständen Federer, der sein ganzes Spiel mal an Nadal angepasst hatte, spielt ihn jetzt auch in Anführungszeichen normaler, als er es zwischendrin gemacht hat. Und das ist einer der Gründe, dass sich diese Spitzenspieler das auch leisten können, solche Beträge hinzulegen, um mit solchen Firmen zu arbeiten, die ihnen dann wahrscheinlich absolut aufdröseln. Das musst du machen. Da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sich diese Spieler auch weiterentwickeln können.
Ich habe zwischendurch oder Anfang des ersten Satzes wurde eine Statistik dann auch noch eingeblendet von der BBC. Da ging es darum, wie Rafael Nadal seinen Aufschlag spielt und dass er von 2018 bis 2019 dann einfach nochmal etwas draufgepackt hat. Es war eine ziemlich gute Statistik, die zeigte Rafael Nadal, wie mit welcher Geschwindigkeit er den Aufschlag spielt, also mit welcher Geschwindigkeit der Ball den Schläger verlässt, mit welcher Geschwindigkeit er hinten auf dem Boden beim Gegner ankommt und mit welcher Geschwindigkeit er den Gegner erreicht. Das heißt, er hat seine Technik so umgestellt, dass der Aufschlag inzwischen mit 11 Meilen mehr oder schneller ankommt beim Gegner als noch vor einem Jahr. Auch hier sind es die kleinen Details, die auch Rafael Nadals Spiel verändert und verbessert haben. Und das ist einfach ein großer Vorteil gegenüber anderen Spielern, dass sie sich halt, ja, auch unterstützt von Firmen, die die Daten zur Verfügung stellen, dann immer verbessern. Und keiner von beiden, beziehungsweise auch Djokovic, hat in irgendeiner Weise mal gesagt, jetzt habe ich das Spiel, was ich immer spielen kann.
Naja, sie sind halt auch, also sagen wir so, wir sehen das Phänomen ja auch in anderen Sportarten oder sogar in dieser Sportart, Serena Williams, schon so lange dabei. Aber wir müssen zum Beispiel in den American Football gucken, zu jemand wie Tom Brady oder in den Basketball zu jemand wie LeBron James. Das sind ja auch Spieler, die sich ungefähr in deinem Altersbereich befinden, wie Nadal und Federer. Und auch zwei, die sehr klug alle Mittel, die es mittlerweile gibt, für sich nutzen und sehr strategisch aussuchen, was sie in ihrer Karriere machen, im täglichen Leben, bis hin zu dem, was auf dem Platz passiert. Und ich glaube, wir können Nadal, Federer, auch Djokovic genau dort einreihen. In Spieler, die in die perfekte Zeit geboren worden sind, die perfekten Bedingungen hatten und die auf eine perfekte Art und Weise ausgenutzt haben. Und das spricht einfach dafür, dass die drei eben nicht nur sehr talentiert sind, sondern da sie extrem talentiert darin sind, ihr eigenes Talent zu nutzen. Und daran fehlt viel, sehen wir auch im Tennis. Und das ist bei den dreien allerdings nicht der Fall.
Und vielleicht ist das ja auch eine Hinführung auf die Frage, warum sind die beiden oder die drei noch heute so dominant? Und das ist eine Frage, die wir wahrscheinlich jetzt hier nicht klären können, aber es könnte ein Anhaltspunkt dafür sein.
Ja, und es ist die Frage, die jeder versucht im Tennis zu beantworten, die keiner beantworten kann, weil natürlich einfach mehrere Faktoren aufeinandertreffen, das, was wir gerade gesagt haben. Dann eine schwächere Generation, nennen wir sie die Lost Generation, um Dimitrov und Raonic, wo es nicht nur in der Spitze, sondern auch in der Breite gefehlt hat. Und dann eine jüngere Generation, die nah dran scheint, aber eben es noch nicht geschafft hat. Angefangen bei Thiem und Zverev runter zu jemand wie Felix Auger-Aliassime. Aber da scheinen auch zwei, drei Kandidaten darunter zu sein, die einen ähnlichen Ethos haben wie diese drei. Und von daher kann man davon ausgehen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie irgendwann dieses, ja, wie heißt es, Triopol, bin mir gar nicht sicher, stürzen können.
Auf jeden Fall dieses Trio an der Spitze zwischen Djokovic, Nadal und Federer. Nadal hatte das Halbfinale erreicht durch einen überzeugenden Sieg gegen Sam Querrey. Federer selber musste gegen Kei Nishikori über 4 Sätze gehen, aber insgesamt hatte er auch wenig Schwierigkeiten. Also die Kräfteverhältnisse bzw. die Erschöpfung von beiden war ungefähr die gleiche. Sie haben beide ungefähr gleiche Zeit auf dem Platz gestanden. Lass uns mal in die Sätze reingehen und gleich mit dem ersten Satz dann beginnen. Im ersten Satz war es, ich habe es eben schon ein bisschen erwähnt, war es dieses First Strike Tennis. Das heißt, beide sind sehr über ihren Aufschlag gegangen. Beide haben sehr früh versucht, die Punkte zu machen und sich nicht auf große Ballwechsel einzulassen. Und das ging auch in den ersten 8, 9 Spielen genauso, wie sie sich selber wahrscheinlich dann auch auf dem Reißbrett entworfen haben. Das war Tennis, was primär über den Aufschlag ging und wo beide keine Probleme hatten mit ihrem Aufschlag. Im Tiebreak gab es dann 5 Mini-Breaks insgesamt. Federer konnte dann aber den Tiebreak mit 7-5 gewinnen. Was war da so ein bisschen das Ausschlaggebende? Weil es hing an ganz, ganz wenigen Punkten im ersten Satz.
Für mich waren es die 74% der ersten Aufschläge, die Federer reinbekommen hat. Hätte den Satz nicht gewonnen und hätte die Zahl nachher gesehen, ich glaube, er hätte sich vor die Stirn gehauen. Denn wenn er so viele erste Aufschläge reinbekommt, dann muss er den Satz gewinnen. Eigentlich gegen jeden Gegner auf der Welt, wahrscheinlich sogar inklusive Djokovic. Und das war ja auch eine der Grundvoraussetzungen, dass Federer hier seinen ersten Aufschlag würde nutzen müssen. Und am Anfang fand ich, sah Nadal wieder leicht bessere Spieler aus, war derjenige, der sich eher Chancen erspielt hat. Aber Federer hat da auch kleine Unruhephasen eigentlich ganz gut überstanden und hat es in den Tiebreak geschafft. Da hatte sich dann Nadal eben zweimal, glaube ich, den Vorsprung eines Mini-Breaks mit durchaus spektakulären Ballwechseln erspielt und Federer hat dann jeweils schnell gekontert mit guten Returns und hat dann den für sich entschieden. Aber hier für mich 74% erste Aufschläge. Damit muss Federer fast jeden Satz gewinnen, den er spielt in seiner Karriere.
Ja, 3 Punkte hat er nach dem ersten Aufschlag nur abgegeben, also auch 88% der Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht. Das ist eine überragende Statistik und da hatte Nadal auch überhaupt keinen Zugriff auf diesen Aufschlag insgesamt. Und Nadal hat diesen ersten Satz, wie gesagt, mit 7-3 verloren, nicht mit 7-5, Entschuldigung. Der zweite Satz, der ging dann in eine komplett andere Richtung, weil die Ballwechsel wurden dann etwas länger. Nadal konnte dann auch so ein bisschen mehr sein Tennis spielen. Und ich hatte das Gefühl, ab dem 1-3 und wo Federer dann um seinen Aufschlag kämpfen musste, auch zum 1-4, da hat er es so ein bisschen laufen lassen, um sich dann auch so zu denken vielleicht und sich zu denken, ja gut, es ist Best of 5 hier. Ich werde jetzt hier nicht mehr viel Energie verbrauchen, um diesen Satz nochmal umzudrehen, weil ich hatte das Gefühl, dass er den relativ schnell nicht abgeschenkt hat, sondern einfach hat laufen lassen, ohne sich jetzt nochmal groß zu bemühen. Wie ging es dir da?
Ja, da hat er wahrscheinlich einfach eine strategische Entscheidung getroffen. Wir wissen, es gibt andere Spieler und Spielerinnen, die das auch tun. Da wird auch ab und an mal mit der Nase gerümpft. Es ist natürlich sowieso nie zu beweisen, dass das der Fall ist, aber für mich wirkt es auch, als wenn Federer den Satz nicht unbedingt abgeschenkt, aber irgendwann hat laufen lassen, vielleicht gehofft hat, ich krieg noch die eine Chance, aber auch wusste, ich brauche meine Energie. Und eine Zahl, die hier heraussticht, er hat über das ganze Match viele Punkte, immer mehr als 45% gegen den zweiten Aufschlag von Rafael Nadal gewonnen, außer im zweiten Satz. Da hat er nur 25% der Punkte gegen den zweiten Aufschlag von Nadal gewonnen. Und was er heute herausstach, war seine guten Returns, nur im zweiten Satz waren die nicht da. Da kamen die nicht, da hat er die Bälle nicht in der Form reinbekommen, wie er wollte und hat deswegen dann für mich hier auch relativ klar den kürzeren im zweiten Satz gezogen, hat hier auch die längeren Ballwechsel, die er sonst über das Match klar im Griff hatte, verloren, also die langen Ballwechsel, die Returns, was das Match heute für Federer entschieden hat, lief im zweiten Satz gegen ihn.
Das ist nämlich eine ganz gute Statistik. Anfang des dritten Satzes gab es die nochmal. Federer Federers Returns, zu wie viel Prozent die drin waren im Feld, die Returns. Gegen Lloyd Harris zum Beispiel hat er 63% im Feld. Das war ein Match, wo er einen Satz abgegeben hat. Gegen Jay Clark waren es schon 76%. Gegen Luca Puig waren es 72% der Aufschläge seines Gegners bekam er ins Feld zurück. 65% gegen Berrettini, 74% gegen Nishikori. Von dem wissen wir, dass der Aufschlag nicht so gut ist. Aber bis zum dritten Satz, bis Anfang des dritten Satzes, hat er nur 56% der Aufschläge von Nadal wieder zurück ins Feld gebracht. Und das war zu dem Zeitpunkt, war das noch eine wichtige Statistik für ihn. Aber dann kam der dritte Satz und der vierte Satz. Und ich habe es heute schon auf Twitter gebracht. Er hat im dritten und vierten Satz hat Federer 6 Unforced Errors gebracht. Wir sind immer so ein bisschen am Hadern mit den Unforced Errors. Wenn sie aber so selten vorkommen, dann kann man schon darauf hinweisen, dass wir, oder dann können wir schon sagen, das war eine ziemlich perfekte Vorstellung von Roger Federer. Im dritten Satz holte er sich zum 3:1 das Break, musste dann 3 Breakbälle abwehren. Bei 3:1, konnte das dann aber auf 4:1 stellen. Und ich hatte das Gefühl, das war so ein bisschen Knackpunkt in diesem Match.
Ja, das war auch der beste Satz, würde ich sagen, den er heute gespielt hat. Die Sätze 1 und 4 waren gut von Federer oder sehr gut von Federer. Der dritte Satz war herausragend. Da hat bei ihm auch alles gestimmt. Und da steht am Ende bei den Ballwechseln über 4 Schläge eine Bilanz von 14:3. Ich weiß nicht, ob er das schon so häufig gegen Nadal geschafft hat. Wahrscheinlich nicht. Und es waren Ballwechsel, wo er in der Lage war, Druck zu machen, wo er häufiger die Rückhand umlaufen hat und mit der Vorhand versucht hat, den Druck hochzuhalten, aber dann eben auch die Fähigkeit hatte, diese Ballwechsel zu beenden. Und das ist ja etwas, was ihm gegen Nadal in der Vergangenheit durchaus häufiger passiert ist, dass Nadal in der Lage war, den 7., den 9., den 11. Schlag zurückzubringen. Irgendwann hat Federer den Fehler gemacht. Aber hier waren sie ja immer wieder drin, Kombinationen, wo Federer zum Beispiel mit der Inside-Out-Vorhand den Platz geöffnet hat, Nadal den Ball ganz gut zurückbekommen hat, Federer die Ruhe behalten hat, den Platz nochmal geöffnet hat und ihn dann irgendwann zum Beispiel erfolgreich am Netz abgeschlossen hat. Und das war eine sehr, sehr gute Leistung von Federer. Trotz der Breakbälle, die er gegen sich hatte oder vielleicht auch gerade wegen der Breakbälle, die er gegen sich hatte. Das ist der Satz, den er sich nachher in den Bilderrahmen hängen kann, denke ich.
Der dritte Satz, ich habe es dir zwischendurch dann auch in einer Privatnachricht geschickt, der dritte Satz war vielleicht das Beste von Federer, was ich lange gesehen habe. Also ich habe es lange nicht mehr gesehen, dass Federer so gut gespielt hat. Und wir sprechen so selten dann jetzt in diesem Fall dann auch über Rafael Nadal. Das Problem ist dann ja auch, wenn Roger Federer so gut spielt, dann kann selbst Rafael Nadal nicht so richtig viel ausrichten. Und er hat ja alles entgegengeschmissen. He threw the kitchen sink at Federer, so könnte man das sagen. Aber es hat am Ende nichts gebracht, weil Federer diesen Satz mit 6:4 durchgezogen hat. Und das war wirklich von vorne bis hinten, inklusive der Drucksituation mit dem Breakbällen gegen sich, war das eine fast perfekte Leistung im dritten Satz.
Ich fand da eine ganz schöne Analyse auch von Nadal in der Pressekonferenz. Nadal hat gesagt, gegen Federer hilft mir keine Geschwindigkeit. Ich kann den Ball so hart wie möglich schlagen. Ich muss dafür sorgen, dass ich ihn quasi aus der Position, aus einer Komfortzone bekomme. Und das ist ihm natürlich heute zu wenig gelungen. Da waren spektakuläre Bälle von Nadal dabei. Aber Federer war in der Lage, vieles davon zu unterbinden. Entweder indem er die Topspin-Bälle relativ früh genommen hat oder indem er Nadal wirklich geschickt hat. Und da konnte Nadal dann eben nicht seine Taktik durchsetzen. Und am Ende würde ich sagen, obwohl es von den Punkten her ein enges Match war und Federer gar nicht so viel Vorsprung hatte, war er derjenige, der heute meistens bestimmt hat, was passiert ist. Und das ist ja nicht immer der Fall gewesen in den Matches zwischen den beiden.
Und das ist, wie gesagt, du hast es eben erwähnt, 14:3, die Bilanz bei den langen Ballwechseln über 9 Schläge, ne?
Über 4 sogar. Ja. Also von 5 Schlägen an los hat er eine Bilanz von 14:3.
Ja, und das gegen jemanden wie Rafael Nadal, der gerade ja das Spiel beherrscht, wo man den Gegner dann weggrinden muss. Das ist einfach fast nicht gesehen bislang.
Ja, also das ist der perfekte Satz für Federer gewesen. Das ist der Satz, auf den er wirklich stolz sein kann.
Den wird er sich in den Bilderrahmen hängen. Der vierte Satz war nicht viel schlechter für Roger Federer. Es wurde dann natürlich nochmal eng. Er hat nochmal das Break geholt. Und auch hier ist Rafael Nadal immer hinterhergelaufen hinter diesem Break. Und dieses Break konnte Roger Federer verteidigen. Und das kulminierte im allerletzten Aufschlagspiel. Auch da hat Rafael Nadal nochmal alles entgegengeworfen, hat alles gebracht, was er bringen konnte. Hat zwischendurch irre Passierbälle gehabt. hat sich nochmal nach vorne geschmissen, hat versucht, Roger Federer aus dem Takt zu bringen. Hat ja vor dem letzten Aufschlagspiel hat er nochmal ein bisschen länger gebraucht. Dann. Hat wirklich alles versucht, aber Roger Federer hat da die Nerven bewahrt. Und dieses letzte Aufschlagspiel war halt eine Ansammlung von Highlights, wie man sie dann auch eher selten sieht.
Auch natürlich ein Spiel, was dann noch so ein bisschen der Nachtisch war. Oder was auch immer am Ende noch
was ganz Leckeres ist hier.
Weil es Federer eben nochmal vor mehr Herausforderungen gestellt hat. Und wir wissen, Federer ist an sowas auch gegen Nadal schon gescheitert. Aber hier hat er es eben geschafft. Und er hatte ja so einen Djoko-Smash da drin und hat dann trotzdem den nächsten Punkt gewonnen. Er hatte andere, wo vielleicht Fehler drin waren, die er vorhin nicht gemacht hat. Oder wo Nadal fantastische Passierbälle drin hatte. Aber er konnte es dann alles abwehren. Und das war dann wirklich so ein bisschen das letzte abrundende Stück, was er heute gebracht hat.
Und Roger Federer hat am Ende in 4 Sätzen dieses Match gewonnen mit 7-6, 1-6, 6-3 und 6-4 und hat erst zum 4. Mal in 14 Aufeinandertreffen bei Grand Slam Turnieren gegen Rafael Nadal gewonnen. Das ist eine Bilanz, die erstaunlich ist, oder? Dass er vorher erst 3 Mal bei Grand Slams gegen Rafael Nadal gewonnen hatte.
Ja, ich meine, das ist natürlich sowieso seine ganz eigene Geschichte, dieser direkte Vergleich zwischen den beiden Spielern. Und Federer tut sich selber und seinem Vermächtnis natürlich sehr viel Gutes seit den Australian Open 2017, den Siegen, die er jetzt in einem Grand-Slam-Finale gegen ihn geschafft hat, hier gegen ihn geschafft hat. Wenn er so weitermacht, dann kann er wahrscheinlich irgendwann, oder diejenigen, die es interessiert, dieses Argument zu machen, können wahrscheinlich irgendwann sagen, hey, Roger Federer war außerhalb des Sandes wahrscheinlich der bessere von beiden Spielern. Sind wir vielleicht noch 3 Siege von entfernt, vielleicht auch noch bei einem Grand-Slam-Turnier, aber Federer robbt sich langsam wieder an Nadal heran.
Und Nadal, können wir sagen, er hat bei den Australian Open eine ganz bittere Niederlage bezogen, als ihm damals von Novak Djokovic die Ohren lang gezogen worden sind. Jetzt hat er hier heute eine relativ bittere Niederlage bezogen. Er hat die French Open gewonnen und daher ist er nach wie vor ungetestet. Aber die Niederlagen und die bitteren Niederlagen, die häufen sich ein bisschen.
Klar, wobei das wahrscheinlich auch normal ist. Er hatte über so viele Jahre überragende Bilanzen in diesen größten, wichtigsten Matches, wo er 3 Schritte vorausschien gegenüber seinen engsten Rivalen und denjenigen, die in der Geschichte es mit ihm aufnehmen können. Und ich würde sagen, er bewegt sich jetzt eher wieder zum Normalen hin. Und wir hatten es hier mit einer absoluten Ausnahmeerscheinung zu tun. Und am Ende wird er wahrscheinlich trotzdem noch erstaunliche Bilanzen haben, selbst wenn er jetzt 3 Jahre weitermacht und keine großen Siege mehr gegen Federer oder Djokovic schafft.
Aber er war relativ geknickt heute, oder? In der Pressekonferenz hat er gesagt, ja, ich habe gut gespielt in diesem Sommer, aber das kam auf Kosten dann auch so ein bisschen von meiner Gesundheit. Wir wissen, zwischendurch hat sein Onkel gesagt, ja, er ist eigentlich kein Tennisspieler, der zwischendurch mal verletzt ist. Er ist ein verletzter Mensch, der zwischendurch mal Tennis spielt. Wir werden ihn wahrscheinlich ein paar Wochen überhaupt nicht sehen.
Ja, wir haben ja quasi zwei Möglichkeiten bei Nadal immer. Entweder die zweite, er nimmt quasi diesen Schwung von dem French Open und Wimbledon mit und legt eine gute zweite Jahreshälfte hin. Ich meine, er hat die Masters-Turniere in Nordamerika schon gewonnen, hat die US Open schon gewonnen, nur im Herbst hat er Probleme. Oder aber wir könnten es wieder mit so einer zweiten Stotterhälfte zu tun haben, wo nicht so richtig viel zusammenläuft. Ich bin sehr gespannt, was da jetzt passiert.
Er ist auf jeden Fall schon mal der erste Spieler, der sich für die World Tour Finals in London qualifiziert hat. Die World
Tour Finals, das wird ihn sehr freuen.
Das wird ihn sehr freuen. Er würde die auch gerne mal gewinnen. Leider hat es in den letzten Jahren nie so richtig geklappt mit seiner Gesundheit, musste häufiger dann mal aufgeben. Roger Federer hat es noch nie geschafft, bei einem Turnier gegen Rafael Nadal und gegen Novak Djokovic bei einem Grand-Slam-Turnier zu gewinnen. Er hat das schon mal 2010 bei den World Tour Finals geschafft, aber noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier. Und er muss, wenn er Wimbledon zum 9. Mal gewinnen will, muss er an Novak Djokovic vorbei. Novak Djokovic hat heute gegen Roberto Bautista Agut gewonnen. Und das war ein interessantes Spiel. Es stinkt natürlich jetzt komplett ab, nachdem wir das zweite Einzel schon gesehen haben mit Federer gegen Nadal. Aber auch das war ein interessantes Spiel. Wir haben das Spiel gesehen und es war eigentlich so ein bisschen wie erwartet. Novak Djokovic hat gegen Roberto Bautista Agut den ersten klar gewonnen. Das hat er in den anderen beiden Duellen in diesem Jahr auch gemacht. Dann hatte immer Roberto Bautista Agut sich angepasst und selber dann auch ins Spiel finden können. So ging es dann heute auch mit 6-4. Aber dann kam so ein bisschen, und wir haben schon mal den Vergleich des Metronoms gebraucht bei Novak Djokovic, dann kam so ein bisschen wieder das Metronom Djokovic durch, der immer wieder den Takt angegeben hat und der so immer noch einen Ball mehr rübergespielt hat, dass Bautista gut zwischendurch dann ein bisschen dran verzweifelt ist.
Ich glaube, das Match lässt sich so zusammenfassen. Djokovic war der bessere Spieler im ersten Satz, Bautista gut war der bessere Spieler im zweiten Satz, Bautista gut war auch der bessere Spieler im dritten Satz, aber Novak Djokovic war noch besser als er. Und zwar, als es darum ging, diese sehr langen Ballwechsel zu gewinnen. Und da sticht es ein bisschen heraus. Im dritten Satz Bautista Agut bei den kürzeren Ballwechseln zwischen 0 und 4 Schlägen die Nase vorn, bei denen zwischen 5 und 8 auch, aber Djokovic klar mit 10-3 vorne bei den langen. Und da war ja dieser eine Ballwechsel, der uns wahrscheinlich lange in Erinnerung bleiben wird. Djokovic hat sich gerade das Break geholt gegen Bautista Agut mit erstaunlich guten Ballwechseln, hat dann Breakball gegen sich bei 30-40 und wir haben 45 Schläge hin und her. Und in diesem Ballwechsel, denke ich, kann man sehr schön das Match zusammenfassen. Denn was Djokovic gerne wollte von diesem Match war, dass er Winkel bekommt von Bautista Agut. Und Bautista Agut in dieser Rallye hat es immer wieder geschafft, die Bälle in die Mitte zu bringen und Djokovic keine Winkel zum Angriff zu geben oder sagen wir, um einen Angriff vorzubereiten. Und er war einfach hyper, hyper, hyper solide in diesem Ballwechsel. Und irgendwann, das dritte oder vierte Mal, als Djokovic es probiert, schafft er es, setzt mit der Rückhand den Ball in die Rückhandecke von Bautista Agut, aber wirklich hinten auf die Linie, kriegt den Ball auf die eigene Rückhand zurück und zieht ihm mit aller Wucht die Linie entlang. Und da hat er mit so einer Geduld gewartet und wusste trotzdem, was er wollte, und er hat es geschafft. Und man sollte einen Match nie auf einen Ballwechsel runterbrechen, aber ich denke, der Ballwechsel, der hat es perfekt zusammengefasst.
Und seitdem diese Daten seit 2004 erfasst werden, war das der längste Ballwechsel bei den Herren mit 45 Schlägen. Mit Verachtung werden John Isner und Kevin Anderson und Riley Opelka und wie sie alle heißen, auf diesen Ballwechsel geschaut haben.
Ja, aber er war erstaunlich. Und es war ein Match, was eine andere Art von Intensität als das von Federer und Nadal hatte. Man muss aber den Hut ziehen vor Bautista Agut, der hier wirklich eine sehr gute Leistung gebracht hat, wenn man die Umstände sich anschaut. Djokovic hatte wieder seine üblichen Probleme, auch mit dem Publikum, das einfach nicht hinter ihm zu stehen scheint hier in Wimbledon. Und Bautista Agut hat so ein bisschen diese Welle reiten können, aber wie Djokovic das gebrochen hat im dritten Satz, das war einfach erstaunlich gut. Und danach war er dann noch der bessere Spieler, hat es zu Ende gebracht. Vierter Satz, sehr, sehr gute Leistung von ihm. Aber dieser dritte Satz, da kann Djokovic sehr stolz drauf sein.
Ich habe mich immer gefragt, was Roberto Bautista Agut macht, dass das Novak Djokovic solche Probleme bereitet. Und heute hat man das zwischendurch auch wieder gesehen. Diese Inside-Out-Vorhand ist einfach Weltklasse von Roberto Bautista Agut. Und was ich bei der Vorhand halt immer wieder erstaunlich finde, ist, dass man sie kaum sieht, wie und wo er die Vorhand hinspielt, weil er relativ spät erst sein Handgelenk umknickt, um diesem Ball eine Richtung zu geben. Jedenfalls ist das meine Beobachtung, sodass sie sehr schwer einzuschätzen ist für die Gegner. Ist das auch ein bisschen Novak Djokovics Problem?
Denke schon. Und vor allem hat er nicht mehr die leichte Angriffsmöglichkeit auf die Rückhand. Er hat es ja selber in der Pressekonferenz vorher angesprochen und gesagt, ja, da ist jetzt halt einfach mehr Länge drin. Mehr Länge bedeutet, Djokovic kann sich da nicht den einfachen Angriffsball rausholen. Was Djokovic ja gerne macht, ist, er wartet, bis er einen kurzen Ball vom Gegner bekommt, dann greift er an. Gerne auch die Linie entlang. Und die Möglichkeit gibt ihm Bautista gut nicht mehr auf der Rückhand. Und so muss sich Djokovic eben auch mit der Vorhand von Bautista gut auseinandersetzen. Und wie bei seinem, ja, Vergleichspartner, wie bei David Ferrer, ist die Vorhand der bessere Schlag bei Bautista Agut und ist vielleicht sogar eine der 10 besten Vorhände auf der Tour. Ist nicht so spektakulär wie die von Federer oder wie die von Nadal, aber du sprichst es an, eine Vorhand, mit der er quasi alles kann und durchaus überraschend alles kann.
Novak Djokovic gegen Roger Federer wird das Finale am Sonntag lauten und wir müssen trotzdem sagen, ich habe es eben schon gesagt, Federer hat noch nie Djokovic und Rafael Nadal hintereinander bei einem Grand-Slam-Turnier geschlagen. Auch hier ist Djokovic am Sonntag der Favorit.
Ja, keine Frage. Wenn Federer das Match gewinnen will, dann wird er auch dieses Mal eine sehr hohe Anzahl von ersten Aufschlägen im Feld brauchen. Denn Djokovic ist ein besserer Return-Spieler als Nadal. Nadal hat heute ja einiges beim Return versucht, ist zum Beispiel immer wieder nach hinten gegangen, um dann quasi versuchen, mit mehr Höhe die Bälle zurückzubekommen und da quasi schon den Topspin zu etablieren, früh in der Rallye. Solche in Anführungszeichen Tricks braucht Djokovic ja gar nicht. Djokovic ist normaler Modus operandi, ist bester Return-Spieler der Welt. Und das ist eben, woran Federer in den letzten Jahren immer wieder gescheitert ist. Und er hat ja hier auch schon überragende Siege in den Halbfinals gehabt. Wir denken zum Beispiel daran, 2014 oder 15, sein überragender Sieg damals gegen einen 15. Andy Murray. Ja, danke. Und dann hat ihn Djokovic eben doch im Finale besiegt. Und so ein bisschen fühlt sich das hier natürlich auch an. Also Djokovic ist schon der 60-65% Favorit, würde ich sagen. Es gibt einen Weg, wie ihn Federer schlagen kann. Es ist kein Zufall, dass Federer ihn früher so häufig geschlagen hat. Er hat die Variabilität, er hat den Slice, der Djokovic zusetzen kann. Er ist besser und stabiler auf der Rückhand geworden. Er hat einen überragenden Aufschlag, einen überragenden ersten Aufschlag auch, mit dem selbst Djokovic nichts anfangen kann, wenn er mit einer sehr hohen Quote kommt. Aber Djokovic hat eigentlich für alles mittlerweile die Antwort. Und von daher geht Djokovic eben als Favorit rein und Federer wird eine sehr, sehr gute Leistung bringen. Aber vielleicht haben ihm ja die Statistikzuflüsterer auch verraten, wie er Djokovic schlagen kann.
Das Ganze erinnert mich ja inzwischen an so Schachweltmeisterschaften, ne? Dass da dann auch Adjutanten da sitzen und 1000 mögliche Eröffnungen für die Spieler durchspielen und vorher analysieren. Inzwischen ist das ja genauso bei solchen Finals.
Ja, macht ja auch einfach Sinn. Wir haben mittlerweile die Rechenpower und wir haben Leute, die in der Lage sind, den Computern zu sagen, rechne mir bitte das und das und das aus. Und Novak Djokovic arbeitet ja sowieso schon länger mit Craig O'Shaughnessy zusammen, dem wahrscheinlich bekanntesten Gesicht der Statistiker im Tennis, jemand, der eben sehr zum Beispiel an kurze Ballwechsel glaubt. Und da ist Djokovic ja mittlerweile auch ein König einfach drin durch sein so gut platziertes Serve. Und das ist, was beide auch einfach auszeichnet, dass sie eben zum Beispiel nicht die härtesten Aufschläger auf der Tour sind, aber beide fantastisch gut platzieren können und sich dadurch eben diese Muster erspielen können, diese schnellen Ballwechsel. Und das ist das Mindeste, was Federer bringen wird. Und da muss er gucken, ob sich eine ähnliche Chance für ihn eröffnet wie gegen Nadal in den längeren Ballwechseln.
25-22 steht die Bilanz für Novak Djokovic gegen Roger Federer. Der letzte Sieg von Roger Federer, der war 2015 bei den ATP-Finals. Im Finale hat er das letzte Mal gegen Djokovic in Cincinnati 2015 gewonnen. Wir haben jetzt sehr lange über diese beiden Herren-Halbfinals gesprochen. Wir haben gleich noch ein bisschen was über die anderen Wettbewerbe bzw. die kleine Vorschau auf morgen.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Zwei Männer.
Seidel und der Klöster, ja, von den beiden halte ich nichts.
Eine Aufgabe.
Höchste Disziplinmänner.
Das Fußballgeschehen der vergangenen Wochen knallhart und kompetent auf den Punkt gebracht. Faktlos, der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster. Jeden Freitag neu auf meinsportpodcast.de.
Im Damen-Doppel steht das Finale an. Und auch hier haben wir vier Finalistinnen, wo wir uns sagen können, oh, das wird wahrscheinlich richtig viel Spaß machen. Gabi Dubrowski und Yifan Zhu, die haben heute nämlich etwas überraschend gegen die an zwei gesetzten Barbora Krejcikova und Katerina Siniakova in 3 Sätzen gewonnen. 6-1, 3-6 und 6-3 und haben endlich mal ein Grand-Slam-Finale zusammen erreicht. Und sie treffen auf die andere etwas überraschende Paarung, Su Weijie und Barbora Strizova. Die haben heute nämlich gegen Timia Babos und Kristina Mladenovic mit 7-6 und 6-4 gewonnen. Beide Matches sehr, sehr interessant. Sie liefen parallel zu den beiden Herren-Halbfinals. Ich habe eine ganze Menge von den Matches gesehen. Es waren die Nummer 1 gegen Nummer 3 und die Nummer 2 gegen die Nummer 4. Also eigentlich mit die vier besten Doppel, die es im Moment gibt auf der Welt. Zhe und Strizova haben heute überraschend abgeklärt dieses Match gegen Babos und Mladenovic gewonnen. Und ich möchte nicht ins Schwärmen geraten, aber Su Weijie und Barbora Strizova verkörpern für mich alles Gute, was es so im Damendoppel geben kann. Weil so unterhaltsam wie die beiden zusammenspielen und gegen die Gegnerinnen spielen, das sieht man eher selten.
Ja, ich muss sagen, ich habe wirklich nichts von den Matches gesehen. Eins, was mir hier sofort bei den Zahlen auffällt, ist, sie haben am Ende nur 4 Punkte mehr gewonnen als Babos und Mladenovic, haben sich das aber offensichtlich über die Returns erarbeitet. Sie haben die besseren Return-Statistiken im Vergleich zu Babos und Mladenovic. Babos Mladenovic ist ein sehr starkes Doppel, wenn es darum geht, aufzuschlagen, über den Aufschlag zu kommen, schnelle Punkte zu machen. Hiji und Strutsova sind ja eher so ein bisschen diejenigen, die solche Rhythmen unterbrechen können und das in diesem Fall wahrscheinlich heute auch erfolgreich oder offensichtlich in diesem Fall auch erfolgreich geschafft haben.
Das haben sie erfolgreich geschafft und sie haben einen sehr, sehr großen Spaß dabei vermittelt und haben dieses Doppel sehr verdient gewonnen mit 7-6 und 6-4. Und das wäre mal eine Geschichte, wenn Barbora Strizova dann am Ende ihrer Karriere nochmal ihren ersten Grand-Slam-Titel gewinnt.
Es ist sehr gut möglich. Es ist ja eben wirklich der Fall, dass sie zurücktreten könnte am Ende des Jahres. Das hat sie sich offen gelassen. Sie gehen als Favoritinnen rein ins Finale. Ich glaube, dass Dabrowski und Chu gewinnen. Das hatte ich vorher schon gesagt. Für mich sind sie so häufig so nah dran gewesen. Und Dabrowski ist für mich die kommende große Doppel-Expertin. Ich erwarte von ihr einiges. Und ich denke, die beiden sind so gut und so eingespielt in dem, was sie tun, dass sie am Ende gewinnen. Aber ich denke, die allermeisten werden Barbora Strizova die Daumen drücken.
Aber Gabi Dabrowski, im Mixed hat sie schon die Australian Open und die French Open gewonnen. Im Doppel hat sie noch nie das Finale erreicht. Das ist jetzt das erste Mal tatsächlich, dass sie das Finale erreicht hat. Und sie ist ja jetzt schon seit ein paar Jahren in der Weltspitze dabei. Das war eine Statistik, die mich heute dann auch nochmal hat aufhorchen lassen, weil ich gedacht habe, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hatte das anders in Erinnerung, beziehungsweise habe gedacht, Mensch, die müsste doch schon zwei oder drei Finals erreicht haben. Nee, nur im Mixed.
Ja, ich wollte nur sagen, ist die unbekannte Cousine von Zverev und Svitolina gewesen in den letzten Jahren.
Ja, apropos Mixed, da haben wir nämlich heute auch die Finalisten ermittelt bekommen. Und auch das ist eine sehr, sehr lustige Doppelpaarung. Robert Lindstedt und Jelena Ostapenko haben das Finale erreicht. Sie haben gegen Zhao-Juan Yang und Matvei Middelkoop mit 7-5, 6-2 gewonnen. Treffen auf Latisha Chan und Ivan Dodig. Die haben heute gegen Wesley Kohlhoff und Květa Peschke in zwei Sätzen gewonnen, 7-5, 6-4. Lindstedt und Ostapenko haben sehr viele Herzen in diesen zwei Wochen gewonnen, weil Jelena Ostapenko immer mal wieder Friendly Fire hat und Robert Lindstedt am Kopf abschießt. Er spielt noch nicht mit Helm und traut sich immer noch ans Netz vor und stellt sich wahrscheinlich ein ganz kleines bisschen tiefer noch am Netz auf. Aber Lindstedt-Ostapenko, das wäre auch mal eine sehr untypische Paarung, die hier das Mixed gewinnen.
Ja, und wenn man sich das Spiel von Ostapenko anschaut, dann macht es eigentlich ganz durchaus Sinn, dass sie eine gute Doppelspielerin ist. Ich glaube, ich hätte Bock, mit ihr zu spielen, einfach weil sie ja von der Grundlinie hinten alles weghauen kann. Und sie hat noch einen breiteren Court als Meinzel. Und Lindstedt ist jemand, der einen sehr guten Aufschlag hat, kompetent am Netz ist. Das passt also eigentlich in der Theorie schon zusammen. Aber die Doppelauftritte von Ostapenko in diesem Jahr, das ist schon erstaunlich. Denn sie hat ja bei dem French Open schon im Damendoppel ganz gut gespielt. Jetzt steht sie hier im Finale und es läuft nicht im Einzel. Aber da muss man dann sagen, im Doppel ziemlich gutes Jahr für Jelena Ostapenko.
Absolut.
Oder Aljona Ostapenko. Wir haben uns immer noch nicht ganz geeinigt.
Alona ist Ostapenko oder Jelena Ostapenko, wie ihr mögt. Ich mache das jetzt nicht mehr. Ich lege es nicht mehr darauf an, irgendwie die Namen richtig auszusprechen. Mache ich nicht mehr.
Lucy ist ja auch schon zurückgetreten.
Ostapenko und Lindstedt haben das Finale erreicht und treffen dort dann jetzt, wie gesagt, auf Latisha Chan und Ivan Dodig. Lass uns über das Order of Play morgen sprechen. Serena Williams gegen Simona Halep wird morgen das Finale lauten. Und du hast mich nach dem Halbfinale, als ich gesagt habe, für mich ist Serena Williams die klare Favoritin, hast du gesagt, auch eigentlich habe ich im Moment noch Simona Halep als Favoritin. Und hast du mich auf das Finale letztes Jahr hingewiesen. Und das ergibt schon sehr viel Sinn, wenn man auf das Finale von letztem Jahr hinweist. Letztes Jahr hat Angelique Kerber gegen Serena Williams gewonnen in zwei Sätzen und hat damals ja in aller Seelenruhe das Spiel von Serena Williams dann auch auseinandergenommen, hatte einen guten Return. Der Aufschlag von Serena Williams funktionierte letztes Jahr nicht ganz so gut wie in diesem Jahr bislang. Und Angelique Kerber konnte sich dann die Schwachstellen ausruhen und mit ihrem Konterspiel das Spiel dann an sich reißen. Ich könnte mir vorstellen, dass Simona Halep auch auf so ein Match dann nochmal drauf gucken wird.
Ja, also für sie wird es wirklich darauf ankommen, sie muss gut aufschlagen, damit sie das Match dort ausgeglichen halten kann bei den kurzen Punkten. Das hat Angelique Kerber in ihren beiden Wimbledon-Finals gegen Serena Williams gut gemacht. Und wenn Halep das schafft oder zumindest einen überragenden Return-Tag hat, sodass sie sich selber genug Break-Chancen beim Serve von Serena erspielt, dann glaube ich, dass sie in den längeren Ballwechseln die bessere Chance haben wird. Es ist natürlich immer ein großes Fragezeichen. Ist es möglich, gegen Serena zu schaffen? Wir haben 6 Gegnerinnen gesehen, die daran gescheitert sind, also an den guten Aufschlägen und den guten Returns von Serena. Aber sie trifft hier in Simona Halep auf eine Spielerin, die einen guten ersten Aufschlag hat, einen zweiten, keine Frage, mit dem sie Probleme hat und die zu den besten Return-Spielerinnen auf der Welt gehört. Also Halep wird sich mehr Chancen beim Aufschlag von Serena erspielen, wahrscheinlich als andere Spielerinnen das können. Sie wird über den ersten Aufschlag auch genug Punkte gewinnen können. Die Frage, kann sie ihren zweiten beschützen? Und die andere Frage ist, wie kommt sie in diese längeren Ballwechsel rein? Und Serena hat in der Pressekonferenz nach dem Halbfinale gesagt, dass sie Simona Halep absolut auf dem Schirm hat, seit dieser Niederlage damals bei dem Jahresendwettbewerb, wo Halep ja in der Gruppenphase 6-0, 6-2 gewonnen hat. Ich meine, es war 2016. Ich scroll hier nochmal durch, damit ich keinen Quatsch erzähle. 2014 war das. Und seitdem hat Serena, oder Serena hat gesagt, seitdem hat sie sie wirklich auf dem Schirm, weiß, was Halep für ein Level erreichen kann. Also Serena wird sie auf keinen Fall unterschätzen, aber ich glaube eben, dass Halep einen Weg hat, wie sie das Match gewinnen kann und ich würde immer noch auf sie tippen als Siegerin.
Ich bin sehr gespannt drauf. Ich würde nach wie vor auf Serena tippen, gerade weil mich die Leistungen der letzten Tage so überzeugt haben und weil Serena wieder so ein bisschen ja, diese Aura umgibt der Spielerin, die man erstmal besiegen muss. Natürlich kann Simona Halep das schaffen, aber für mich ist im Moment noch Serena die Favoritin, aber wir haben auch euch die Frage gestellt auf Twitter und auf Facebook schon, wer gewinnt denn das Match und in wie vielen Sätzen? Schreibt uns das unter den Beitrag jeweils bei Facebook oder Twitter und gewinnt mit etwas Glück eine Ausgabe des aktuellen Tennismagazins. Unsere Kooperation mit dem Tennismagazin läuft ja über komplett Wimbledon und nach Wimbledon sammeln wir alle Antworten, die wir bekommen haben während der 14 Tage und dann verlosen wir nochmal das Original Wimbledon-Handtuch, was sehr, sehr schön ist. Wir werden morgen dann auch noch diesen extrem langen Tag in Wimbledon haben, den extrem langen Finaltag, weil danach gibt es erst noch das Herren-Doppelfinale, Mahü Roger Vasselin gegen Cabal Ferrar und danach noch das Damen-Doppelfinale, Zhe Strycová gegen Dabrowski Zhu. Ich glaube, das ist ein Tag, auf den sich alle freuen können, die in irgendeiner Weise an Tennis interessiert sind. Ob es Damen-Einzel ist, ob es Doppelspiel ist, ob es Aufschlaggewalt ist, ob es Variablespiel, da ist für jeden morgen was dabei.
Ja, und vor allem natürlich kriegt das Doppel die Bühne. Ja. Wir haben schon drüber gesprochen, das ist hier immer der Fall. Das wird auch im Fernsehen hier gezeigt. Also das ist außerhalb wahrscheinlich der Olympischen Spiele die größte Bühne, die das Doppel bekommt und von daher natürlich auch für die 8 dort Beteiligten eine ziemliche Ausnahmesituation und wahrscheinlich eine, die sie auch durchaus genießen werden.
Das hoffe ich doch. Und wir werden uns morgen dann auch wieder melden mit der aktuellen Ausgabe der Erdbeerzeit hier von Chip in Charge auf meinsportpodcast.de. Das war heute eine etwas längere Ausgabe für so wenig Matches, aber das Spiel zwischen Federer und Nadal, das musste ausführlich besprochen werden. Wir hoffen, das gefällt euch, was wir machen. Wenn es euch gefällt, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes. Folgt uns auf Twitter oder Facebook. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dass wir uns auf Twitter und auf Facebook sehen und morgen Abend wieder hören. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Erdbeerzeit von Chip and Charge. Das Daily aus Wimbledon mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.